Der Zug ohne Bremsen ist entgleist weit vor dem Ziel. Wie schon 2018 und 2022 fährt die deutsche Mannschaft ein WM-Turnier vor die Wand, scheitert erstmals sogar überhaupt in einem WM-Elfmeterschießen mit 4:5 gegen Paraguay. Wir arbeiten die Gründe für diese furchtbare Fußballnacht auf. Und nein, der Schiedsrichter ist definitiv nicht der Hauptgrund. Es geht bei uns gleich um Julian Nagelsmann, um diese Mannschaft und um die dringend nötigen Weichenstellungen, damit der deutsche Fußball endlich wieder aus dem internationalen Mittelmaß herauskommt. Denn klar ist, weiter so darf es nach diesem Aus nicht geben.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Lars Werner vom Kölner Stadtanzeiger. Lars, ich grüße dich.
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich grüße dich auch aus dem immer noch relativ warmen, schwülen Köln, würde ich jetzt mittlerweile sagen. Ja.
Hamburg ist ähnlich klimatisch, aber dicke Luft ist wahrscheinlich jetzt gerade in den USA im Lager der deutschen Mannschaft. Lars, die dritte WM-Pleite in Folge. Wo rangiert dieses Aus gegen Paraguay auf deinem persönlichen Flop-Ranking?
Ja, für mich ist das auch ein Vorrundenaus, genau wie 2018 und 2022, auch wenn man jetzt die erste K.O.-Runde erreicht hat, aber machen wir uns doch nichts vor, Entschuldigung. Also in diesem System, wie gespielt wurde, konntest du ja gar nicht das 16. Finale verfehlen. Es hätte ja alleine der 7:1-Sieg in dem Feierabendspiel gegen Curaçao gereicht, um in die nächste Runde zu kommen. Also für mich ist das genauso einzuordnen wie 2018, 2022, vielleicht sogar noch schlimmer, muss ich dir auch sagen, weil damals hat man gegen Mannschaften Südkorea und Japan verloren, die sind immer schwierig zu spielen, aber gestern ist Deutschland gegen eine Mannschaft ausgeschieden, die vor dem Turnier die Nummer 41 in der FIFA-Weltrangliste war, die wirklich höchstens ein solides Team ist, wo keine richtigen Stars drin sind. Das hätte unsere Nationalmannschaft gewinnen müssen, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Und klar, diese Schiedsrichterentscheidung mit dem nicht gegebenen Tator ist natürlich eine Katastrophe. Ja, also das unverständlich. Aber wir sollten jetzt nicht nach Ausflüchten suchen, nur beim Schiedsrichter und so weiter, sondern uns auch schön an die eigene Nase fassen.
Denn wir hatten 120 Minuten Zeit, um das dann wirklich zu entscheiden. Und der Ballbesitz war ja auf jeden Fall da, nur der Ertrag war eben extremst unterirdisch.
Genau, also erstmal nochmal ganz kurz zum Schiedsrichter, man gibt sich da ja in eine Abhängigkeit, die man überhaupt nicht hätte herstellen müssen. Ja, also man hätte die Mannschaft hätte dieses Spiel halt schon in der regulären Spielzeit entscheiden müssen. Ja, aber sie ist halt ideenlos aufgetreten. Vieles war brotlos. Ich meine, du hast fast 70% Ballbesitz gehabt. Du hattest lange Zeit auch das Gefühl, dass Flanken verboten waren, regelrecht. Ja, also man ist überhaupt nicht hinter die Abwehrkette gekommen. Und da hätte die Mannschaft und der Trainer hätten da Lösungen finden müssen, ganz einfach.
Dass Holland auch parallel dann auch rausgeflogen ist, ist jetzt nur ein schwacher Trost, oder?
Ja, aber der Gegner war auch ein ganz anderer. Also Marokko ist schon die beste afrikanische Mannschaft und die Nummer, glaube ich, 7 oder 8 der Weltrangliste. Ich glaube 7, ja. Also das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer halt.
Definitiv. Und wir sollten sowieso nicht über andere Nationen lachen. Wir sollten lieber über uns den Kopf senken und beschämt nach unten gucken. Denn du hast es gesagt, der Gegner war jetzt nicht unbedingt dafür angedacht, mit der Qualität, die ja durchaus im Kader ist, da rauszufliegen. Wo war denn der Moment in dem Spiel, wo du gedacht hast, so, oh, heute geht das wirklich schief?
Boah, also ich will sagen, nicht diesen einen Moment, das ist den gab es für mich jetzt nicht, aber ich mich hatte, also dass überhaupt Paraguay schon in Führung gegangen ist, hatte mich auch schon, ja, es darf eigentlich auch schon nicht sein, die hatten ja kaum Chancen, ja, und du hast ja immer das Gefühl, wenn der Gegner eine dicke Chance hat, dann reicht das schon gegen uns, ja, und dann habe ich mir, also klar, und ich war dann eigentlich wieder ein bisschen positiver oder optimistischer gestimmt, als dann das 1-1 in der 53. Minute gefallen ist, da war ja noch genug Zeit, dieses Spiel auch auf die eigene Seite zu ziehen. Aber auch da haben wir danach unverständlicherweise überhaupt keinen neuen richtigen Mut oder Selbstvertrauen gefasst. Es war absolut genug Zeit. Der Gegner, ja, für mich sogar die schwächste südamerikanische Mannschaft, auch wenn Uruguay vorher ausgeschieden ist. Aber Uruguay hatte so viele hausgemachte Probleme. Also das hätte die Mannschaft auf ihre Seite ziehen müssen.
Vor allen Dingen mit ein bisschen mehr Präsenz, mit mehr Überzeugung, mit mehr Ideen und eben auch vielleicht einem Plan. Das bringt uns vielleicht mal auf die eigentlichen Ursachen. Julian Nagelsmann, der steht jetzt natürlich komplett in der Kritik, sagt selber, ich möchte weitermachen, trotz dieses historischen Debakels. Darf der DFB ihm aus deiner Sicht diese Chance überhaupt noch einräumen?
Allgemein muss man natürlich bei Julian Nagelsmann sagen, es fallen natürlich jetzt alle über ihn her. Das ist manchmal auch so ein bisschen Wohlfallen, muss ich auch sagen, weil einiges hat sich auch so ein bisschen schon angedeutet und das nicht erst in den letzten Tagen oder Wochen, schon ein bisschen länger her. Ich glaube, so Demut und Zurückhaltung ist jetzt allgemein nicht so unbedingt und fehlen und Selbstkritik ist allgemein nicht unbedingt die Stärke von Julian Nagelsmann. Ich will ihm gar nichts, das hat damit auch nichts zu tun. Es ist eigentlich auch egal, was ich dazu sage, aber das ist halt meine Meinung. Ja, ich fing ja schon alleine 2024 nach der Euro an, da vom Weltmeistertitel zu reden, dass man halt nur noch 2 Jahre warten müsste. Gut, das war vielleicht im Moment so ein bisschen geschuldet damals, vielleicht der ganz guten Leistung damals gegen Spanien. Aber auch jetzt nach dem Spiel hätte ich an Nagelsmann Stelle erstmal gar nichts zu meiner Zukunft gesagt. Also das ist jetzt auch, finde ich, auch nicht seine Aufgabe, ja, sondern das müssen halt andere beim Deutschen Fußballbund entscheiden. Ja, und also es wäre halt wirklich auch da ein bisschen mehr Zurückhaltung und nicht erstmal die eigene Person in den Vordergrund stellen angesagt gewesen.
Jetzt haben andere ja auch schon geredet. Rudi Völler, der Sportdirektor zum Beispiel, hat gesagt, ja, Nagelsmann ist noch der richtige Mann aus meiner Sicht. Er ist ein Top-Trainer, aber ich habe das auch nicht alleine zu entscheiden. Also Rudi Völler hat im Grunde Dinge getan. Er hat was gesagt, aber letztlich auch nicht. Kein definitives Basta natürlich dahinter gehen, kann er ja auch nicht, weil er auch die Entscheidung nicht alleine trifft. Aber hätte Nagelsmann denn aus deiner Sicht jetzt noch Autorität genug für einen Neustart unter ihm? Weil ein Reboot muss es ja geben.
Ja, aber auch da gilt für mich, ich finde, auch da muss Rudi Völler jetzt nicht, auch das war alles viel zu früh, meiner Meinung nach. Man muss doch erstmal jetzt nochmal eine ganz klare Analyse machen und dann in ein paar Tagen eine Entscheidung fällen und nicht gleich sich wieder positionieren, irgendwie pro Nagelsmann und so weiter. Finde ich falsch und verstehe auch bei Rudi Völler nicht. Er hat so viel Erfahrung. Er war ja selbst mal Bundestrainer oder Teamchef damals. Also meiner Meinung nach darf es keinen so weitergeben, um das jetzt mal konkret zu beantworten. Nein, ich sehe nur Julian Nagelsmann nicht mehr in der Position als Bundestrainer für einen Neuaufbau, den es jetzt halt dringend geben muss, und zwar auf vielen Ebenen, weil das gehört nämlich auch zur Wahrheit. Erstmal muss man eine Alternative zu Julian Nagelsmann haben. Wer ist die? Ja, das ist ja immer ziemlich leicht jetzt zu fordern, der soll zurück, der muss weg oder zurücktreten wird er ja nicht, offenbar. Ja, aber man muss natürlich auch immer eine Alternative haben. Und es sind ja offenbar auch strukturelle Probleme da, weil 2018 ist Jogi Löw gescheitert, sage ich jetzt mal, der uns 4 Jahre zuvor noch zur Weltmeisterschaft geführt hatte. 2022 war es Hansi Flick, und das ist ja nun auch kein Blinder, sondern auch ein Erfolgstrainer beim FC Barcelona. So, und jetzt war es halt Julian Nagelsmann. Also da scheint halt auch andere Probleme noch zu sein, unabhängig von der Personalie Nagelsmann und vielen fragwürdigen Entscheidungen. Es gab ja auch im Vorfeld fragwürdige Personalentscheidungen, Verlust des Leistungsprinzips, so ein bisschen Kommunikationsprobleme, schlechte Moderation von bestimmten Themen und so weiter. Es gab ja so ein ganzes Paket jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit haben, das nochmal aufzubündeln alles. Aber es gibt halt offenbar ja auch noch andere Probleme. Ja.
Sturheit ist ja auch was man ihm vorgeworfen hat. Das war jetzt am Wochenende dann auch im Doppelpass auch nochmal Thema, als Markus Babbel ihn angesprochen auf die Kritik, also Nagelsmann angesprochen auf die Kritik, hat er dann ja sehr bockig reagiert. Markus Babbel sagte, wie ein bockiges Kind. Aber diese Sturheit, an seinen eigenen Ideen festzuhalten, hast du das auch in den Trainerentscheidungen gesehen bei diesem Turnier, jetzt vielleicht auch gegen Paraguay, dass er eben diese Idee, die er hatte, auf Teufel komm raus durchprügeln wollte, ohne eben ja vielleicht aktiv zu coachen?
Genau, ja, also ich habe auch das Gefühl, dass er manchmal in gewissem Sinne vielleicht ja beratungsresistent ist, wenn man das so sagen kann. Ich weiß gar nicht, also ob er auf den Rat, sage ich jetzt mal, von Rudi Völler hört, ja, der ja schon eigentlich alles erlebt hat in seiner Karriere halt. Du hast halt, ich würde das fast schon so sagen, das ist, wie Markus Babbel das gesagt hat, so ein bisschen manchmal so recht trotzig. Du hast gemerkt, dass er gegen tiefstehende Gegner überhaupt offenbar keine Lösungsansätze hat halt. Das war ja auch im Spiel gegen Ecuador der Fall. Das war, oder vor allem auch körperlich präsente Mannschaften und jetzt natürlich noch mehr gegen Paraguay, dass er da seine Linie durchzieht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, klar, ein bisschen was verändern hat er halt zur zweiten Halbzeit, ja. Das hast du ja auch gemerkt taktisch, aber auch endlich wurden auch mal ein paar Flanken in den Strafraum geschlagen. Und man hat ja gemerkt gleich, dass es dann halt auch zu Gefahr wurde und die Nationalmannschaft hat ja dann halt auch in der 51. Minute dann das Tor erzielt, ja. Also du hast halt das Gefühl, dass er da einfach manchmal stur ist. Ja.
Und hier kommt kurz Werbung.
Wer wird Weltmeister? Wir haben jetzt alle Mannschaften im Turnier gesehen und damit ihre Stärken und Schwächen. Bei Bet365 Sportwetten können wir sehen, wen die Fans als größten Favoriten handeln. Auf Platz 1 Frankreich mit einer Quote von 5,0, dahinter Spanien mit 6,5 und Argentinien mit 7,0. Mein persönlicher Favorit liegt auf Platz 4, England mit 8,0. Das liefert uns ausreichend Stoff zum Diskutieren. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor. Und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Braucht ein Bundestrainer vielleicht auch einfach mehr Pragmatismus als dieses Geniale, was diese Trainergeneration ja gerne hätte? Wir kennen das auch von Pep Guardiola, der dann in besonderen Spielen eine besondere Idee hat, die er unbedingt durchziehen will, und in dessen Fußstapfen sieht sich Nagelsmann ja irgendwo, auch wenn er das mit Erfolgen natürlich auch aufgrund seines Alters natürlich bisher noch nicht so untermauern konnte.
Ja, denke ich auch schon. Und zum Beispiel, da kann man auch ein bisschen manifestieren, auch an der Personalie Joshua Kimmich oder und so weiter. Mhm. Ja, der natürlich auch, war ja ein riesig großes Diskussionsthema. Er wollte ihn halt permanent als Rechtsverteidiger spielen lassen. Du hast aber gemerkt, da fehlt dem Spieler einfach das Tempo in gewissen Situationen. Dafür halt im Mittelfeld wäre besser gewesen. Also du hast halt irgendwie das Gefühl, weiß ich nicht, er will dann halt einfach an seiner Idee festhalten, ohne dann irgendwie richtig flexibel reagieren zu können. Halt.
Ja, es war ja auch im Thema UNDAF das Gleiche, auch die öffentliche Debatte darüber. Sané ist auch so ein Thema, obwohl den müssen wir vielleicht noch ein bisschen rausnehmen. Er hat zwar jetzt nach vorne nicht die große Leistung gebracht, aber er hat sich zumindest bemüht. Dieser Einsatz, der den Deutschen ja abgesprochen wurde, teilweise auch, ja, den hat er zumindest gezeigt, aber es reicht natürlich
also
nicht.
Bemühen ist natürlich bei einer Weltmeisterschaft, also wenn das nicht mehr funktioniert, dann können wir aber auch gleich einpacken. Halt, das ist ja dann sogar bezeichnend, dass einige Spieler auch schon nach dem Ecuador-Spiel gesagt haben, die anderen wollten es mehr. Ich bin immer, finde solche Aussagen halt ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir reden von einer Weltmeisterschaft, ja. Und das Bemühen und dass man es will, dass, also wenn du das nicht zeigst, also, Entschuldigung, dann kannst du auch gleich einpacken. Ja? Also.
Wer will es mehr? Nach Kräften bemüht, das steht ja im Zeugnis dann drin, heißt im Grunde, ja, mehr ist auch nicht drin. Aber es ist ja bei der Mannschaft normalerweise, müsste ja eigentlich mehr drin sein, wenn sie richtig aufgestellt wird. Wenn die Rollen andere gewesen wären, glaubst du, dann hätte da was anderes bei rauskommen können, wenn Nagelsmann diese Idee nicht so vehement verteidigt hätte?
Also sagen wir auch mal ganz ehrlich, das war übrigens eine richtige Aussage, die Nagelsmann getroffen hatte nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, dass Deutschland nicht mehr zur Weltspitze gehört, zur absoluten Weltspitze. Das ist jetzt mal endlich meine Erkenntnis, die jetzt auch richtig ist. Ja. Allerdings müssen wir auch sagen, wenn wir uns mal unsere Mannschaft angucken. Ja, Kimmich, Rüdiger, Tah, Sané, Goretzka, Havertz, Wirtz und Co., ja, die spielen ja nun jetzt auch nicht bei irgendwelchen Wald- und Wiesenvereinen, sondern auch zum Teil bei guten Clubs, Top-Clubs. Ja. Also das muss ja wohl möglich sein, dass diese Mannschaft in der Lage ist, gegen den, ich sag's jetzt nochmal, Paraguay vor dem Turnier, Weltranglisten 41., jetzt glaube ich 34., ja, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zu dominieren, das verlange ich ja schon fast gar nicht mehr, ja, aber also auch dann Chancen zu kreieren halt. Ne?
Was würdest du denn sagen, wer war so die Entscheidung, wo du auch mitgehen würdest bei Nagelsmann? Wo du sagst, das kann ich unterschreiben, das hat er aus meiner Sicht richtig gemacht, weil es war ja auch nicht alles komplett schlecht, aber es hat am Ende nicht gereicht. Es gibt ja vielleicht irgendwas, was man ihm positiv zugute halten kann.
Puh, also ja, also ich meine, vielleicht war es sogar, ich meine, ganz Deutschland hat ja zum Beispiel auch gefordert, dass Dennis Undaf von Anfang an spielen soll. Das hat er jetzt gestern gemacht, aber gestern hat sich auch gezeigt, würde ich jetzt mal sagen, war vielleicht gar nicht so die ganz falsche Idee, den als Joker zu bringen, der mit seiner unorthodoxen Spielweise dann halt, dann als Joker, dann hat er dann doch deutlich für mehr Gefahr gesorgt. Gestern hing er ja ziemlich in der Luft, vor allem in der ersten Halbzeit, ne? Das war ja viel zu wenig. Also ich meine, die Mannschaft hat sich ja in vielen Bereichen auch einfach von selbst so ein bisschen aufgestellt. meine, auch als Rüdiger als Ersatz für Schlotterbeck, an dem lag es sicherlich absolut nicht, sage ich jetzt mal. Da hat er noch sogar noch einer war noch für mich einer der Besseren in den Spielen halt. Wo er natürlich auch ein bisschen Pech hatte, sage ich jetzt mal, dass vor dem Turnier auch noch Lennart Karl ausgefallen ist. Das war natürlich fast schon extrem bitter, weil den hätte man mit seiner Frechheit und mit auch dieser kleine, wendige Spieler, dieser Dribbelkönig und so, den hätte man schon ganz gerne auch gegen diesen tiefspielenden Gegner gesehen. Der hätte vielleicht auch Lösungen gehabt, aber auch da ist, ich meine, klar, Gnabry ist auch nicht bei dem Turnier dabei gewesen, aber daran darf es jetzt in der Summe halt auch nicht liegen. Der Kader ist einfach dann doch noch zu, auch in der Breite zu gut, um schon wieder so, man muss es einfach sagen, peinlich auszuscheiden.
Nene Brown würde ich ja noch als Entdeckung dann zumindest in den ersten Spielen dann mit reinnehmen, weil der ja eigentlich nicht unbedingt für die erste Mannschaft vorgesehen war in der öffentlichen Wahrnehmung, aber dann eben sich absolut reingespielt hat, wobei das Spiel gegen Curaçao natürlich dann jetzt auch nicht zwingend der Mega-Gradmesser sein kann. Da hat sich ja zum Beispiel auch die Weltklasse-Leistung in Anführungsstrichen von Felix Metscher dann im weiteren Verlauf ein bisschen relativiert.
Curaçao, die haben, ich glaube, die haben so viele Einwohner wie der Stadtteil Nippes in Köln oder sowas, also 150.000, jetzt ist jetzt kein Populismus, das ist jetzt einfach mal so, und das ist es, also ich finde, das war jetzt nun wirklich kein Maßstab,
Nee. Und das wurde am Anfang ein bisschen höher geredet, als es vielleicht war. Das
ja, aber auch da müssen wir uns natürlich auch mal so ein bisschen...
Müssen wir an die eigene Nase fassen.
Auch alle, die Fans, die Medien. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich auch manchmal kein Verständnis mehr dafür, wenn dann... Was ist Verständnis? Ich weiß ja, die Leute wollen auch ein bisschen feiern und ein bisschen glücklich sein. Das ist momentan in Deutschland auch alles ein bisschen schwierig. Und du merkst ja auch, die Stimmung im Land, die ist ja wirklich auch nicht gut und so weiter. Aber wenn ich dann halt nach einem 7:1 Sieg gegen Curaçao ein Autokorso starte, also oder sowas, es ist mir einfach alles too much, Und auch der Sieg gegen die Elfenbeinküste, natürlich haben sie es dann am Ende ein bisschen erzwungen und so weiter, aber auch das ist jetzt auch nicht der große Wurf gewesen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und du hast ja das Gefühl gehabt, da lag sich ja alle so ein bisschen in den Armen, und jetzt kommen einige überrascht daher, dass es auf einmal nicht gepasst hat. Ich bin gar nicht so überrascht. Vielleicht, ich will jetzt auch nicht besser hier klingen, aber es ist jetzt, ich hätte gedacht, dass sie gegen Paraguay schon gewinnen, dass sie aber ich hatte jetzt auch nicht die Fantasie, dass es jetzt mit unserer Mannschaft jetzt gegen Frankreich jetzt ein großes Hallo geben wird.
Aber zumindest bis dahin kommt dieses Zwischenziel, hätte dieser Zug ohne Bremsen ja zumindest noch erreichen können. Der Bundeskanzler, wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber der ist zumindest stolz auf die Mannschaft. Aber das lässt jetzt tief blicken.
Als ich den Post gesehen habe, da muss ich sagen, also ich habe oft Worte, das sollte ich auch haben, das liegt ja in der Natur meines Berufes, aber da fehlen mir dann auch die Worte. Auch das zeigt mir leider, da fehlt halt komplett das Gespür. Das kann man natürlich auch den großen Bogen umspannen, dass Friedrich Merz halt für andere Themen auch das Gespür fehlt und auch was die Leute so ein bisschen bewegt. Aber ich weiß nicht, sollte dieser Post irgendwie so ein bisschen Positivismus, ein bisschen Zuversicht noch verbreiten, aber es ist ja vollkommen vorbei, vollkommen daneben halt. Ich weiß auch nicht, wer dem dazu geraten hat oder haut er das dann auch einfach wie Trump dann raus oder sowas. Also ich habe keine Ahnung. Das ist ja schon auch Fremdschämen, muss man ganz
absolut sagen. Lass uns lieber zum Sportlichen nochmal kommen. Woltemade. Ohne Turnierrhythmus ist ja auch in diesem bedeutungslosen, in Anführungsstrichen, dritten Spiel gegen Ecuador nicht zum Einsatz gekommen als quasi Einziger, musste dann aber einen der entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen schießen. Hat man ihn da überfordert oder würdest du auch sagen, ich meine, jemand, der diese Ablöse kostet, der dieses Standing auch für sich selber irgendwo reklamiert, ein bisschen platzierter geht's.
Also es war natürlich, es hat sich ja schon gezeigt am Ende der Saison oder auch in der Rückrunde der vergangenen Saison, dass er halt nicht die Form mehr hatte, längst nicht mehr die Form mehr hatte, auch bei Newcastle, das hast du ja gemerkt halt auch. Der hatte halt schon die Form verloren. Aber ich hatte auch so den Eindruck, dass Julian Nagelsmann irgendwie den Woltemade im Hotelzimmer in Winston-Salem bei den Spielen immer zurückgelassen hatte, weißt du? Das ist halt natürlich auch so eine Sache, dass dieser Spieler, der halt vorher keine einzige Minute gespielt hat, sondern in der 88. Minute, also zwei, ja, der regulären Spielzeit reinkommt. Und dass der da nicht gerade unbedingt vor Selbstvertrauen strotzt und der ohnehin schon eine schwierigere Runde hinter hat, sollte eigentlich auch keinen mehr verwundern. Also, ergo, man hätte ihn natürlich auch mal gegen Ecuador bringen müssen, meiner Meinung nach. Fragt sich ja sowieso einiges, warum hat er eigentlich Odraogo mitgenommen? Ja, El Maler vorgezogen zum Beispiel, ja, was ich auch nicht nur aus Kölner Sicht kaum verstehen konnte. Aber Odraogo hat auch keine einzige Minute gespielt halt, ja. Alles ein bisschen schwierig zu verstehen.
Nochmal zu Woltemade zurück. Fritzi Kromp hat im ZDF gesagt, so sinngemäß, man habe ihn gekillt, aber dann doch wieder gebraucht.
Ach, gekillt ist natürlich immer bei Fußball nicht ein hartes Wort, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wie ich schon sagte, halt, dass der Spieler kein Selbstvertrauen hatte und sich irgendwie, weiß ich nicht gerade gebraucht gefühlt hat bis zur 88. Minute, das dürfte halt auch keinen verwundern halt. Ne? Gut, der Elfmeter war natürlich dann auch äußerst bescheiden.
Dankbar für den Torhüter. Halb hoch, ohne Druck, ohne Platzierung. Ja, es ist schwierig. Ich meine, die Drucksituation ist immens. Das hat man ja bei einigen gemerkt, die das offensichtlich dann auch nicht gewohnt waren. Aber letztlich auch, es muss sich ja erstmal jemand finden, der schießt. Und es mussten ja 6 schießen. Ging ja nicht, dass man sich dann irgendwann, wenn es noch weitergegangen wäre, hätte sich auch der Letzte nicht mehr drücken dürfen.
Ja, nachher ist es natürlich auch mal einfach, ein bisschen Wohlfall über die Schützen zu reden, wer denn besser gewesen wäre. Was ich mich gewundert hätte, ich finde, man hätte gleich zum Beispiel einen Amiri schießen lassen müssen. Für mich ist ein absolut sicherer Elfmeterschütze.
Ja. Auch die Überzeugung, mit der er da hingegangen ist, Brust raus, Rücken durchgestreckt, das war purer Wille, pure Fokussierung.
Ich hätte auch Amiri gerne im Spiel schon früher gesehen, muss ich uns ehrlich sagen. Ich sehe den immer gerne, da kommt immer gleich ein belebendes Element halt. Ne? Hat er ja auch gezeigt, wenn er meistens reingekommen ist. Und auch bei Tah, klar, das ist natürlich auch, du bist halt schon fast der gefeierte Held mit dem Kopfballtor nochmal, das zu Unrecht aberkannt wurde. Aber auch das macht sich, glaube ich, ja natürlich auch, spielt auch im Kopf natürlich ein bisschen eine Rolle. Ich weiß auch nicht, ob er dann der richtige Schütze dann da war, aber das ist jetzt echt ein bisschen billig halt, oder? Also.
Gucken wir lieber aufs große Ganze, würde ich sagen. Angenommen, der DFB trennt sich dann jetzt tatsächlich von Nagelsmann. Wäre denn damit jetzt das, du hast die Parallelität zu Löw, zu Flick angesprochen, das Grundproblem des deutschen Fußballs damit dann überhaupt gelöst? Oder wäre das dann auch mehr so eine kosmetische Geschichte und so eine Alibi-Geschichte irgendwo? Trainer weg, jetzt muss alles besser werden, aber die Substanz dahinter.
Beides. Also nochmal, ich bleibe dabei, dass diese Mannschaft mindestens bei dieser Weltmeisterschaft hätte ins Achtelfinale kommen müssen. Wenn du eine andere Auslosung gab, hätte es vielleicht sogar ins Viertelfinale weiter, hätte ich sie jetzt nicht unbedingt gesehen, aber jetzt gegen Paraguay auszuscheiden, das darf einfach nicht sein, Entschuldigung, auch mit dieser Mannschaft. Aber wir müssen natürlich auch mal vielleicht über ein bisschen Grundsätzliches nachdenken, vielleicht halt auch, was die Strukturen halt auch angeht, was vielleicht auch die Bundesliga angeht, die wir uns vielleicht auch manchmal ein bisschen zu schön alle reden. Natürlich ist das ein tolles Produkt, sage ich jetzt mal. Die Stadien sind voll, die Stimmung ist toll. Es ist meistens spannend, außer natürlich der Meisterschaftskampf, der ist natürlich furchtbar langweilig, ewig, seit Jahren halt. Das ist ja auch ein Problem meiner Meinung nach halt, ne? Und dass halt die Bundesliga offenbar jetzt vielleicht auch nicht dieses absolute Niveau in der Weltspitze mehr hat halt, ne? Und das ist ja auch schon ein bisschen längere Zeit. Also klar, es spielen natürlich auch ein paar Spieler nicht bei Bundesligisten, das weiß ich, ja, im Ausland, halt auch bei Topclubs. Aber wir dürfen uns das auch nicht mal alles immer nur schönreden halt, ne?
Mats Hummels hat ja auch gestern überhaupt nicht schön geredet, hat bei Magenta dann ja auch zum großen Rundumschlag ausgeholt, hat gesagt, es braucht Konsequenzen eben nicht nur beim Trainer, sondern auf wirklich allen Ebenen. Verband.
Genau, da hat er vollkommen recht. Ja. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt im Nachwuchs jetzt gar keinen Erfolg gehabt hätten. Ja? Also da haben wir ja immer noch punktuell Erfolg. Ich erinnere nur mal an das Jahr 2023, da ist Deutschland bei der U17 Europameister geworden und ich glaube dann im Dezember 2023 Weltmeister übrigens beides mal gegen Frankreich. Das ist jetzt auch über 3 Jahre her. Ich glaube, der einzige Spieler von der Europameistermannschaft ist Odraogo, der jetzt bei dem Kader war. Ja, wir reden natürlich über sehr junge Leute, das weiß ich, aber das sind halt auch dann jetzt mittlerweile dann auch so 20-Jährige halt, ne? Und es gibt ja auch bei anderen Nationen auch schon 20-Jährige, die da auch schon eine Rolle spielen. Und Finn Jeltsch war, glaube ich, bei dem Weltmeisterteam noch dabei, der jetzt gar nicht im deutschen Kader war halt. Ja, also das ist Da müssen wir offenbar ja auch ein bisschen an der Durchlässigkeit arbeiten, ja, dass die also Spieler vielleicht auch irgendwann auf ganz hohem Niveau dann auch nicht nur im Jugendfußball, klar, das ist ein riesiger Unterschied, ich weiß das auch, Juniorenfußball und Seniorenfußball, ja, aber offenbar schaffen wir es halt auch nicht, die Talente dann so ja, einzubinden oder heranreifen zu lassen, dass sie dann halt auch für die A-Nationalmannschaft halt irgendwie mal in Frage kommen.
Jürgen Klopp hat dann ja auch noch ist auch eingeschwungen auf den Kurs von Hummels und hat ja dann auch noch größere Konsequenzen bis runter zur U10 dann auch schon angeregt. Natürlich klang so ein bisschen wie ein Bewerbungsschreiben, nicht nur Bundestrainer zu werden, sondern vielleicht sogar Sportdirektor, also allmächtige Figur beim DFB.
Ja, also offenbar, ich glaube, es ist nicht da getan, einfach nur Nagelsmann auszuwechseln. Wir hatten vorher Löw. Gut, die Ära war natürlich irgendwann auch mal zu Recht beendet, muss man sagen. Wahrscheinlich auch, also nicht wahrscheinlich, war, sondern zu spät beendet. Ja, bei allen Verdiensten natürlich die Joachim Löw-Waffe. Hansi Flick, ja, wir reden da über einen Trainer, der in Barcelona halt auch riesige Erfolge hatte halt, ja. Da scheint es ja dann doch ein bisschen die Ursachenforschung ein bisschen tiefer gehen zu müssen, halt, ja. Also, und da klar, wir reden dann wirklich auch davon, im Nachwuchs da Sachen, gewisse Sachen anzupassen. Ich bin da kein Experte, möchte ich mich jetzt auch bitte auch nicht im Vordergrund stellen. Aber es scheint ja dann doch ein bisschen tiefer zu liegen, halt. Ne?
Und wenn wir in den aktuellen Kader gucken, dann müssen wir auch da natürlich die Hierarchien vielleicht in der Mannschaft hinterfragen und dann auch einzelne Personen, die ja dann auch bei mehreren Turnieren dabei waren, aber am Ende eben nicht das geliefert haben, was sie eigentlich liefern können.
Wir reden jetzt über Joshua Kimmich natürlich.
Zum Beispiel, ja, definitiv. Also als Kapitän.
Ja, das ist das Problem. Irgendwie mag ich den Spieler ja auch. Und ich finde es auch gut, dass er dann nach dem Spiel halt auch diese selbstkritischen Worte findet. Übrigens bessere Worte auch von den Spielern als zum Teil vom Bundestrainer. Das ist, finde ich, auch schon mal bezeichnend halt, ne? Allerdings muss man natürlich auch sagen, ja, 2018 war Kimmich dabei, 2022 war er dabei, 2026 jetzt irgendwie, da haftet natürlich auch ein bisschen das Verlierer-Image mittlerweile, zumindest in der Nationalmannschaft an ihm. Ja, also bei Bayern ist er ja schon eine Schlüsselfigur, aber du hast halt natürlich auch ein bisschen so seine Defizite jetzt bei dem Turnier gesehen halt. Nochmal, ich finde ihn ja halt nicht gut, das ist halt, mir tut das fast schon ein bisschen leid bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ja, aber ist leider so, ne?
Du sprichst seine Defizite an, weil er aber eben auch in der Rolle, die Nagelsmann ihm zugewiesen hat, natürlich nicht seine Stärke hat. Das hat man jetzt ja gegen die Elfenbeinküste zum Beispiel gesehen, aber nicht nur da, wo dann eben schnelle Spieler ihm dann doch die Grenzen gezeigt hätten. In der Zentrale wäre das vielleicht so nicht aufgefallen. Da hätten seine Stärke
vorher ja schon gesagt.
Genau.
Was ich auch nicht verstehe, ist, warum muss der wirklich jeden Standard einfach auftreten?
Die Ecken halt, vor allen Dingen, ja.
Ja, das also du wurdest ja beinahe irgendwann mal verrückt und sagte, es muss wohl auch mal irgendwo mal dann Prozess in der Mannschaft oder auch beim Trainer stattfinden, wenn ich merke, das funktioniert nicht, dass das mal jemand anders macht halt, weißt du? Also verstehe ich nicht.
Vor allem, er versucht sie ja meistens noch aufs Tor zu ziehen, ohne jetzt zu gucken, ob da einer steht und der Arm geht hoch. Was beim Neuer der Reklamierarm ist, ist bei ihm der Eckarm und keiner weiß, was es soll. Ja. Offensichtlich nicht mal die Mitspieler.
Also sorry, da bin ich fast, ich wäre ja selten noch wahnsinnig beim Fußball, aber da bin ich fast schon wahnsinnig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie wahnsinnig haben dich Wirtz und Musiala gemacht? Ich meine, die haben aus unterschiedlichen Gründen auch ihre Leistung nicht abgerufen, aber ja, die Verletzung beim einen, die schwierige Saison in Liverpool, aber wir können ja auch nicht bei allem nur Ausflüchte und Erklärungsansätze finden, das sind Profis.
Ja, du hast aber allgemein in Deutschland manchmal auch das Gefühl, es gibt für alles immer eine Begründung, warum etwas nicht funktioniert hat halt. Ne? Und da auch da ist, also ich meine, klar sind das noch junge Spieler, aber auch nicht mehr so jung. Ich glaube, sie sind jetzt beide 22 oder 23. Ja, also 22 auf jeden Fall. Das ist jetzt auch nicht das erste Turnier jetzt von ihnen gewesen. Natürlich hätte der mehr kommen müssen. Ja, klar. Bei Musiala ist es ja schon ein bisschen tragisch, du hast ja das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, du siehst es ja einfach nach dieser Horrorverletzung, ja, ist er immer noch nicht in dieser alten Verfassung.
Hat man auch gestern gesehen gegen Paraguay, als er diesen einen Tritt gegen den Knöchel gekriegt hat, diesen entsetzten Blick und wie er sich gleich hingefasst hat und gleich geguckt hat, ob, oh, bitte nicht schon wieder.
Klar, das war ja auch brutal, ne? Ich glaube, die Eltern haben es ja dann auch geschildert, wie er dann doch irgendwie auch gelitten hatte damals nach dieser brutalen Verletzung. Das spielt natürlich auch immer noch im Kopf eine Rolle, klar. Das ist auch schon wieder ein bisschen tragisch halt. Ne? Ja. Bei mir war es jetzt so, ich fand ihn in der ersten Halbzeit wirklich absolut schwach. Aber nach der Pause, finde ich, hat er dann doch schon einige Akzente setzen können. Auch die Flanke war ja auch toll, muss man ja sagen. Also da hast du das Gefühl, da hast du schon gehabt, dass dann, wenn dann überhaupt was geht, dann geht es über Wirtz. Aber in der Summe war es natürlich auch zu dünn halt, ja.
Und es ist natürlich klar, dass die beiden beim Neuaufbau natürlich dann auch eine tragende Rolle spielen müssen, weil das ist einfach die Qualität, die wir haben und die sie irgendwann sicherlich auch wieder abrufen können. Aber Kimmich hattest du ja eben auch schon angesprochen, gesagt, Manuel Neuer ja schon gesagt, er tritt jetzt, glaube ich, endgültig zurück. Ich hoffe, da war jetzt nicht noch ein Vielleicht dabei. Aber Joshua Kimmich hat gesagt, er will weitermachen. Siehst du ihn denn als Teil dieses Neustarts? Ist er immer noch der Fokusspieler oder würdest du dann aufgrund der Historie und dieser in Anführungsstrichen verlorenen Generation, wo er ja ein Teil von ist, sagen, nee?
Doch, ich sehe Kimmich dann doch noch zumindest bis zur Euro in Großbritannien 2028. Sehe ich ihn doch schon noch als Teil der Mannschaft, ne? Das würde ich schon so sehen. Ich meine, mit Neuer brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ich meine, auch diese Entscheidung des Bundestrainers hat er am Ende des Tages, auch überhaupt nichts gebracht, ja. Also Baumann mehr oder weniger zu opfern, Neuer ins Tor zu stellen. Da war es ja auch, ist halt wirklich unterirdisch kommuniziert worden, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das war auch dem Baumann gegenüber auch nicht fair, ja. Ich hätte denen zum Beispiel auch vielleicht auch das Spiel gegen Ecuador gegeben. Aber das sind jetzt so Nebenschauplätze, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber Kimmich sehe ich ihn doch noch in der Nationalmannschaft. Das wäre auch nicht unbedingt jetzt mit 31, jetzt ganz sicher 31, die absolute Zukunft präsentiert, ist auch klar. Aber du siehst ja auch, dass einige Spieler heutzutage doch schon noch auch bis in Mitte, Ende 30 auf hohem Niveau spielen können. Mhm. Ja, also der ist absoluter Ehrgeizling, manchmal vielleicht ticken too much, ja, aber er ist halt aber auch, der wird auch in 2 Jahren noch absolut körperlich fit sein und wahrscheinlich auch noch in 4 Jahren. Also ich sehe jetzt nicht, dass Kimmich jetzt irgendwie zurücktreten sollte, ja. Also.
Und dann vielleicht auch auf seiner richtigen, in Anführungsstrichen, Position und nicht als Notbehelf dann auf rechts. Also wir haben schon gesagt, Problem tatsächlich größer als jetzt nur Julian Nagelsmann. Aber dann ist eben die Frage, wenn er jetzt dann nicht mehr Teil des Neuaufbaus ist, muss der DFB aus deiner Sicht denn jetzt alles versuchen, wirklich den Wunschkandidat von 84 Millionen Bundestrainern oder sagen wir 83 Millionen zu verpflichten, also Jürgen Klopp zu bekommen? Er schließt das ja auch nicht aus, dass er das machen würde. Wäre auch blöd jetzt, wenn er das machen.
Ich weiß, ja, ist denn Jürgen Klopp die richtige Lösung? Da kann man sich natürlich auch drüber streiten. Ja, bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall ist er die richtige Lösung. Ich glaube, klar, wenn er erstmal ins Amt käme, da würde schon nochmal jetzt wieder vielleicht mal so ein kleiner Ruck, ja, so ein bisschen Aufbruchstimmung ist schon schwierig nach diesen 3 wirklich WM-Klatschen, ja, aber zumindest, ja, es wäre schon, es wäre vielleicht ein positives Signal, sage ich jetzt mal, schwierig, ob er die richtige ist. Jürgen Klopp muss sich nur im Klaren sein, wenn er Bundestrainer werden will. Ja, dann sagt er, das heißt ja immer, er will irgendwann mal Bundestrainer werden, ja. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich meine, er ist jetzt 59, ja, also und er hat momentan, jetzt bin ich jetzt böse, mal beschäftigungslos, nein, ist er natürlich nicht, er ist ja nun mal bei RB, aber gut, da hat er zuletzt auch nicht eine ganz
Trainerentlasser.
Gute Figur abgegeben, egal. Aber wenn er Bundestrainer werden will, dann ist jetzt die Chance da. Ja? Wenn er das jetzt will, dann muss er jetzt die Chance ergreifen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann mit Ende 60 und Mitte, Ende 60 dann auch irgendwann auch nochmal Bundestrainer werden will. Ja? Also es gab ja wirklich jahrelang nicht die Chance, ihn zu bekommen, weil er dann auch immer im Amt irgendwo war oder bei Liverpool vor allem. Ja? Dann jetzt halt, ne?
Ist natürlich eine Situation, wo man vielleicht nur gewinnen kann im Moment, jetzt, wo wieder alles am Boden ist, zumindest an den Boden geredet wird.
Ja, aber musst du mal vorstellen, das klappt mit Klopp auch nicht, ne? Ja. Also, was machen wir denn dann?
Deshalb hat er ja vielleicht dieses Grundsatzprogramm bei Magenta schon erklärt, wo er überall ansetzen würde. Und er hat ja eben deutlich gemacht, dass das Problem tiefschichtiger ist. Und dass man ganz unten
das Gefühl, das war ja auch so eine Sache, du hattest ja das Gefühl jetzt, er war ja so, schon so eine Art Schattenbundestrainer in dieser Weltmeisterschaft, ne? Dadurch, dass er in seiner Rolle bei Magenta war, ja, und du hast immer das Gefühl, das ist der, ja, vielleicht der kommende Bundestrainer, ohne dass er das selbst ausgesprochen hat. Ich weiß, auch gestern hat er das ja nicht gesagt. Ja,
da legen wir ihm ja auch viel in den Mund vielleicht einfach.
Genau, aber alleine durch seine Präsenz und dass er natürlich nach dem Spiel halt die Arbeit von der Mannschaft und von Julian Nagelsmann als Experte dann halt bewerten muss, ist er natürlich so eine Art, ja, vielleicht so eine Art Schatten-Bundestrainer. Ich meine, auf die Spitze getrieben hat das, vielleicht haben viele ja die Doku gesehen, sag ich jetzt mal 1994, Franz Beckenbauer, der natürlich da völlig wahnsinnig über die Art, über die Mannschaft und von Bertie Vogts halt immer richtete. Ne? Aber das war jetzt natürlich eine ganz andere Nummer, weil Klopp ist einfach, ja, also ich meine, Klopp ist erstmal, das wird er auch menschlich nicht niemals machen halt. Ne? Das brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber du hattest natürlich schon das Gefühl, dass da möglicherweise der kommende Bundestrainer oder der Nachfolger schon parat steht halt. Ne?
Könntest du dir vorstellen, dass er dann, würde er diesen Job machen, nur Trainer sein wollen würde oder eben auch in die Struktur noch mehr eingreifen würde? Also vielleicht tatsächlich mir so eine übergeordnete so Manager, Teammanager, keine Ahnung, so englisches Vorbild.
Ja, also er sollte schon der Trainer sein, aber klar, aber da, also ich meine, er ist ja Bundestrainer, er hat ja noch die Trainerlizenz, man muss ihn ja nicht Teamchef oder sonst was nennen.
Nee, aber von der Position her,
ja,
mehr
klar,
so
aber ich
nach englischen
natürlich auch, dass er dann halt, klar, was er ja auch angekündigt hat, an die Strukturen halt rangeht halt, ne? Also da was verändert. Er hat auch die, im Gegensatz vielleicht auch zu, ja, ich meine, Nagelsmann ist natürlich auch, er ist 38, ich weiß, zig Jahre schon dabei, aber Klopp hat natürlich deutlich, deutlich mehr Erfahrung, sage ich jetzt mal. Ist fast, ist rund 20 Jahre älter halt, ne? Also der muss da nicht nur das ist halt ein wahnsinniger Job, ne? Klar. Mhm. Also er muss nicht nur Bundestrainer sein, sondern muss auch da noch vieles anderes verändern halt.
Auf jeden Fall Öffentlichkeitsarbeit wäre vielleicht ein wenig zugänglich oder würde er dann auch vielleicht umswitchen? Er kann ja auch durchaus, wie sagt der Bayer, Zwieder sein.
Ja, aber klar, das war natürlich auch so ein Problem, sage ich jetzt mal Problem in Anführungsstrichen, bei Julian Nagelsmann so richtig sympathisch wirkte ja auch sehr selten halt. Ne? Wirkt halt schon so ein bisschen, ja, oftmals besserwisserisch oder sowas halt. Ne? Ich glaube, dass da Klopp dann vielleicht ein bisschen mehr Vorschusslorbeeren oder noch eine größere Lobby, auch eine größere, noch größere Aura hat.
Ja.
Aura. Also das ist ja schon eine Figur, ja. Ich weiß nicht, ob er der richtige ist, aber wie gesagt, nochmal, wenn er jetzt Bundestrainer werden will, gibt es so eigentlich für mich keinen anderen Zeitpunkt als jetzt. Also, ja.
Was hätte,
allerdings, nur Nagelsmann ist ja natürlich noch im Amt. Ne? Also
klar.
Wir dürfen jetzt nicht auch schon den nächsten Schritt machen. Nagelsmann hat gesagt, er will bleiben. Rudi Völler hat gesagt, ja, eigentlich ist er, soll er vielleicht bleiben oder auch nie, ja, wahrscheinlich oder sowas, ja. Also in seiner Rudi-Manier halt, ne?
Was wäre der erste Schritt, den der neue oder der alte Bundestrainer jetzt auf jeden Fall einleiten müsste? Also die Hierarchie verändern, tatsächlich das Leistungsprinzip wieder durchsetzen, die Struktur in der Mannschaft. Wo würdest du als erstes ansetzen?
Ich glaube, überall musst du ansetzen.
Okay. Also
da gibt es ja fast keine Prioritätenliste halt. Ne? Also da lag so viel im Argen. Ja? Ja. Aber erstmal musst du natürlich, also ich meine, das klingt mal ein bisschen billig, aber natürlich musst du jetzt erstmal eine richtige Analyse machen dieser ganzen Geschichte halt. Und es soll jetzt auch von mir aus auch nicht direkt Nagelsmann, macht er ja eh nicht, zurücktreten und so weiter. Man kann sich da schon jetzt ein paar Tage Zeit nehmen halt, ja. Oder auch noch ein bisschen länger vielleicht halt, ja. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass man jetzt direkt irgendwo wieder gefordert ist, ja. Also und ich sag mal, ein Turnier zu verpassen, ist ja fast gar nicht mehr möglich bei der Anzahl an Mannschaften, die sich auch für eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft qualifiziert, ja. Aber es sind halt einfach zuletzt zu viele Enttäuschungen gewesen. Mhm. Ich meine, aber seien wir auch mal ganz ehrlich, Euro 2024, wir haben uns auch ein bisschen in die eigene Tasche ein bisschen gelogen. Ich meine, am Ende des Tages war das keine schlechten Leistungen, ja, aber wir haben die Europameisterschaft zu Hause gehabt und gegen den ersten richtig starken Gegner bist du dann doch am Ende des Tages im Viertelfinale ausgeschieden. Dann gab es halt die Nations League 2025, da hattest du ja auch den Heimvorteil. Bist dann gegen Portugal zu Hause ausgeschieden, hast dann gegen Frankreich verloren. Jetzt halt diese große Entscheidung, und was interessiert mich, Entschuldigung, diese Qualifikations- oder Testspiele halt gegen Slowakei und so, das ist ja jetzt auch nicht, also Entschuldigung, das darf nicht unser Anspruch dann auch am Ende des Tages einhalten.
Ne? Slowakei wurde ja auch sehr hochgehalten, dieses Spiel, wir haben sie am Ende geschlagen, ja, aber ihr habt auch einmal daneben gelegen dann im ersten Spiel und euch überhaupt in eine schwierige Situation gebracht. Am Ende war das Aufatmen da und man hat dann immer nach historischen Vergleichen gesucht und dann ist man irgendwann bei Wales 1990 gelandet, wo es dann ja auch last minute klappte und dann die Turniermannschaft. Aber Fußball hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, wie du schon sagtest, man kann das halt gar nicht mehr miteinander vergleichen. Trotzdem hattest du ja, nachdem die Mannschaft das sagen wir mal, gegen 89 in Köln gegen Wales geschafft hatte, hattest du ja trotzdem das Gefühl, dass deine Mannschaft zum Turnier fährt, die Weltmeister werden kann, die dann auch Weltmeister am Ende des Tages geworden ist. Aber ich hatte jetzt, Entschuldigung, nicht nach dem Erfolg gegen die Slowakei, jetzt das Gefühl, dass da jetzt eine Mannschaft ist, die um den Titel mitspielen kann. Das war eigentlich, vielleicht gibt es ja Leute, die das gedacht haben, aber eher.
Also, Wunschdenken war bei vielen, glaube ich, so vorhanden, ja.
Ja, aber da muss man, also Deutschland, Selbstüberschätzung ist ja auch manchmal so ein kleines Thema, ne? Das war ja, wie ich schon sagte, halt eine richtige Aussage von Nagelsmann. Wir gehören momentan nicht mehr zur Weltspitze. Dennoch bleibt das dabei, die Mannschaft muss halt trotzdem Paraguay. Ecuador, ja, das ist einfach zu wenig.
Und muss jetzt natürlich dann auch mit Blick auf die EM 2028 aus diesem Paraguay-Spiel lernen. Was müsste sie aus deiner Sicht innerhalb dieser 2 Jahre zeigen, dass man sagen kann, okay, das war jetzt nicht die nächste WM-Blamage, sondern es war tatsächlich ein Wendepunkt für den deutschen Fußball. Ist das überhaupt möglich so schnell? Oder sind wir jetzt auf Jahrzehnte nicht mehr unschlagbar wie damals 1990, sondern auf Jahrzehnte im Mittelmaß?
Also ich bin ja ein Mensch, der eigentlich wirklich, wirklich, das kannst du mir abnehmen, positiv ist und zuversichtlich ist. Aber auch da, auch glaube ich nicht, dass mit ein paar tollen Siegen in der Qualifikation halt da direkt wieder eine große Aufbruchstimmung erzeugt wird. Also ich glaube, da hilft wirklich nur, du qualifizierst dich für die Euro, ja, und du spielst ein herausragendes Turnier. Alles andere, ich will jetzt nicht vom Titel reden, bloß bitte nicht. Also das brauchen wir jetzt noch nicht machen. Aber dafür, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen so, ich meine, früher war das ja bei einigen Mannschaften so, auch wenn die gegen Deutschland in so einem Turnier angetreten sind, da war schon nicht nur Respekt, vielleicht auch sogar ein bisschen Angst dabei bei einigen Gruppen. Ja, und auch wenn es ins Elfmeterschießen ging, sowieso, ja. Jetzt auch in dieser Kerndisziplin hat man jetzt ja auch nicht es geschafft, halt seine vermeintlich deutschen Kerndisziplinen halt, ja. Ich glaube, das merkst du ja auch bei den anderen Nationen, dass da diese Ehrfurcht, glaube ich, das beste Wort jetzt in dem Fall, nicht mehr so da ist. Ja, selbst solche Nationen wie auch Elfenbeinküste, Ecuador, Paraguay, die wittern ihre Chance einfach, weil sie auch wissen, dass die deutsche Mannschaft einfach auch in gewissen Situationen anfällig ist, weil sie auch nicht das beste Nervenkostüm hat und so weiter. Ja, also das ist ja weg, muss man ja fast sagen. Und das wieder aufzubauen, das wieder hin, also ich meine, das letzte wichtige Spiel, was wir gewonnen haben, liegt halt 12 Jahre zurück. Das war das WM-Finale 2014, ja, gegen Argentinien. Das ist fast schon eine andere Welt jetzt, muss man, wenn man sich das nochmal vorstellt. Dieses 7:1, dieses legendäre zuvor gegen Brasilien. Wie weit liegt das schon zurück? Ja, wie weit sind wir davon jetzt entfernt? Das ist ja fast Galaxien, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Und deshalb müssen wir gucken, was jetzt in den nächsten Jahren passiert. Ganz wichtig vielleicht, dass der nächste Zug dann auf jeden Fall Bremsen hat, weil mit Bremsen kann man dann auch so ein Entgleisen vielleicht zumindest ein wenig abmildern. Wir werden drauf gucken in den nächsten Jahren im deutschen Fußball. Lars, danke, dass du heute da warst im FIBA-Pitch-Podcast.
Ich hoffe, ich war nicht zu negativ, also ein bisschen zuversichtlich wollen wir dann doch noch bleiben, oder?
Das wollen wir auf jeden Fall. Wie sagt der Kölsche Jung, es hätte noch immer Jod gegangen.
Ja, aber auch das nach 12 Jahren fällt ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Hoffen wir das Beste. Danke, Lars.
Ich danke dir vielmals für die Einladung. Ja.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.